Liebe Gottesdienstbesucher, lieber Teilnehmer über den Livestream, ich grüße euch alle ganz herzlich in den Namen unseres Herrn Jesu Christi. Wir wollen heute gemeinsam eine Begebenheit etwas näher betrachten, die wir im Alten Testament geschrieben finden. Als ich meinen Kindern aus der Kinderbibel vorlas, so war diese Geschichte gerade dran und sie packte mich irgendwie. Und ich habe mich mit ihr beschäftigt und wollte heute auch diese Begebenheit mit euch teilen und die Gedanken dazu. Es soll uns um eine Geschichte gehen, wo 30.000 Mann verstummten, wo sie erschraken, was passierte, wo Gott sie mit einer Aktion aus dem Konzept brachte. Und es ist die Geschichte, wo der König David das Vorhaben hat, die Bundeslade nach Jerusalem zu bringen. Und wir lesen uns dazu aus 2. Samuel, Kapitel 6, die Verse 1 bis 10. 2. Samuel 6, 1 bis 10. Und David sammelte wieder alle Auserlesenen in Israel, 30.000. Und David machte sich auf und ging hin mit allem Volk, das bei ihm war, nach Bala in Juda, um die Lade Gottes von dort heraufzuholen, über die der Name genannt wird, der Name des Herrn Zebaoth, der über den Cherubim thront. Und sie setzten die Lade Gottes auf einen neuen Wagen und holten sie aus dem Haus Abinadabs, das auf dem Hügel war. Usa und Aicho, die Söhne Abinadabs, lenkten den neuen Wagen. Als sie mit der Lade Gottes aus dem Haus Abinadabs fuhren, führte es auf den Hügel. Und Aicho ging vor der Lade her. David spielte und das ganze Haus Israel spielte vor den Herrn her mit allerlei Instrumente aus Zypressenholz, mit Harfen, Psaltern, Pauken, Schellen und Zimbeln. Als sie zur Tenne Nachons kamen, griff Usa zu und hielt die Lade Gottes fest, denn die Rinder waren ausgeglitten. Da entbrannte der Zorn des Herrn über Usa, und Gott schlug ihn dort um seines Vergehens willen, sodass er dort bei der Lade Gottes starb. Da ergrimmte David, dass der Herr den Usa so wegriss, und man nannte diese Stätte Peretz Usa bis auf diesen Tag. Und David fürchtete sich an jenem Tag vor den Herrn und sagte: Wie soll die Lade des Herrn zu mir kommen? Und David wollte die Lade des Herrn nicht zu sich in die Stadt David bringen lassen, sondern ließ sie beiseite bringen ins Haus Obed-Edoms des Gatitas. Bis hierhin. Ich finde eine sehr interessante Geschichte, die sehr viele Fragen aufkommen lässt. Aber bevor wir uns gleich mit diesem Text beschäftigen, ein paar Worte zum Kontext, damit wir uns besser in die Situation hineinversetzen können. Als Saul starb und König David dann zum König ernannt wurde über Juda, war er 30 Jahre alt. Gleichzeitig wurde ein anderer Sohn Sauls, Ischboschet, von dem Hauptmann Abner weggeführt und auch zum König gemacht über Israel. Und sie fingen an, sich zu bekriegen. Es kam aber eine Zeit, wo der Hauptmann Davids, Joab, Abner tötete. Und auch Ischboschet wurde von seinen Wachleuten, von seinen eigenen Wachleuten getötet. Und David wurde letztendlich dann zum König gesalbt, auch über Israel. Als das die Philister mitbekamen, dass David hier eine Nation, eine große Nation zusammenformte, wurden sie unruhig, denn sie wollten nicht, dass er so mächtig wurde, und sie fingen an, ihn zu bekriegen. Aber der Herr war mit David, und David konnte sie immer wieder besiegen. Als es allmählich etwas ruhiger wurde um ihn herum, um den König David, kam in ihm dieser Wunsch auf, Jerusalem zum religiösen Zentrum Israels zu machen. Und er plante, die Bundeslade dorthin zu holen. Wir haben gelesen, dass er 30.000 Mann versammelte. Und nicht irgendwelche Leute, es waren die führenden Männer Israels. Die Elite, die Prominenz, können wir sagen. 30.000. Zum Vergleich, Bahntrup hat, glaube ich, knapp 9.000 Einwohner. Blomberg hat, ich meine, 16.200 oder ein paar mehr wahrscheinlich. Und wenn man diese Leute zusammen addiert, kommt man auf etwas mehr als 25.000. Also eine große, große Zahl. Das muss man sich mal hier vor Augen führen. Man hat den Eindruck, dass er in den Krieg ziehen will mit so vielen Leuten. Musste er die Bundeslade irgendwo erobern? Musste er sie irgendwie freikämpfen oder so? Nein. David wollte, dass es groß wird. Dass es ein großes Fest wird. Ein großer Event. Er wollte eine riesige Parade daraus machen. Es sollte sehr feierlich sein und ich bin mir sicher, er wollte, dass es Gott gefällt. Im Vers 2 haben wir gelesen, dass sie nach Bala in Juda zogen, zum Hause Abinadabs, wo sich die Bundeslade befand. Warum also wird hier so eine große Aktion gestartet wegen einer goldenen Holztruhe? Und warum befand sie sich bei Abinadab? Diese beiden Fragen wollen wir uns gleich beantworten. Wir finden in 2. Mose 25, in den Versen 10 bis 22 beschrieben, wie die Bundeslade gebaut werden sollte. Ich werde die Verse nicht lesen, aus Zeitgründen, aber ihr könnt es gerne tun. Gott selbst führte hier an dieser Stelle die Bundeslade ein, als Mose auf dem Berg Sinai war. Und er gab ihnen genaue Anweisungen, wie sie gebaut werden sollte. Ganz detailliert. Ich habe auch eine Grafik mitgebracht. Ich bitte da das Bildteam um Unterstützung. Da ist es schon. Wunderbar. Ja, so in etwa hat sie aussehen können. Damals gab es noch keine Kameras oder Handys. Also gibt es auch kein Foto von ihr. Es gibt viele Nachbauten. Aber wir finden, wie gesagt, in der Bibel eine genaue Beschreibung und so in etwa hätte sie aussehen können. Sie bestand aus Akazienholz und war komplett mit Gold überzogen, von innen und von außen. Der Deckel obendrauf, auch Gnadenthron genannt, war aus purem Gold, aus reinem Gold. Die Cherubim obendrauf, die Engel, sie sollten ihre Flügel über den Gnadenthron ausbreiten und sich gegenüberstehen. An den Ecken der Bundeslade sollten goldene Ringe angebracht werden, wo man auch Stangen durchsteckte aus Akazienholz und Überraschung, auch mit Gold überzogen. Und diese Stangen sollten nicht hinausgenommen werden. Sie sollten in den Ringen verbleiben. Die Abmessungen der Bundeslade waren ungefähr 1,40 Meter in der Länge, 80 Zentimeter breit und 80 Zentimeter hoch. War das alles? Nein. Es hat noch viel mehr auf sich mit der Bundeslade. Nun, was befand sich in ihr drinne? Ist auch vielleicht interessant. Dort waren die Gesetzestafeln, die Mose von Gott bekommen hatte. Und später hat man dort auch einen Krug mit Manna und den Stab des Aarons hineingelegt. Aber auch das war nicht alles. Sie war Mose und dem Volk Israel von Gott gegeben. Gott hat hier mit dem Volk einen Bund geschlossen. Und sie hatte eine wirklich große Bedeutung für das Volk Israel, als es in der Wüste unterwegs war. Sie spielte eine große Rolle, zum Beispiel, als sie den Jordan überquerten. Ja, das Wasser teilte sich und sie konnten trockenen Fußes hindurchgehen. Oder auch als sie die Stadt Jericho einnehmen wollten, gingen sie mit der Bundeslade um die Stadt herum. Es war Gottes Sprachrohr zu dem Volk, denn er kommunizierte mit Mose durch den Gnadenthron und gab ihm Anweisungen. Sie stand grundsätzlich im Tempel der Begegnung, in der Stiftshütte, im Allerheiligen, der mit einem Vorhang sozusagen abgetrennt war. Warum also steht sie jetzt nicht in irgendeinem Tempel oder in einem Zelt, sondern sie ist bei Abinadab? Um diese Frage beantworten zu können, müssen wir noch weiter in die Vergangenheit gehen. Und wir müssen in die Zeit Elis gehen, des Hohepriesters. Zu der Zeit damals trafen die Ältesten und Vorsteher Israels aber ein paar falsche Entscheidungen. Und sie gingen gegen die Philister in den Krieg. Und die erste Schlacht war nicht so erfolgreich. Dabei überlegte man sich, man holt doch am besten die Bundeslade. Ich glaube, wir können das Bild jetzt wieder. Genau, danke. Wir holen uns die Bundeslade. Und dann haben wir hier die Garantie, dass Gott uns den Sieg schenken wird. Weil es ja sonst auch immer half. Und die beiden Söhne Elis, Hophni und Pinjas, sie waren in Ungnade gefallen vor Gott durch ihr Verhalten. Und sie trugen diese Lade in den Krieg und wurden dort getötet. Und sie verloren die Schlacht und die Bundeslade wurde von den Philistern erbeutet, können wir sagen. Als Eli es hörte, war er 98 Jahre alt. Und der Bote erzählte ihnen, dass seine Söhne tot waren. Aber als Eli hörte, dass die Bundeslade des Herrn Zebaoth, in die Hände der Philister gefallen war, erschrak er sich so sehr, dass er rücklings vom Stuhl fiel und sich das Genick brach und auf der Stelle tot war. Solch eine große Bedeutung hatte die Bundeslade damals für die Israeliten. Sie war von unermesslichem Wert. Für uns heute ist es etwas schwierig, diesen Wert irgendwie zu erkennen, den Wert der Bundeslade. Es fällt uns schwer, weil wir keinen richtigen Bezug dahin haben. Aber damals war sie unermesslich wertvoll. Die Philister hatten nur eine kurze Freude mit der Bundeslade. Sie brachten sie nach Aschdod, stellten sie in den Tempel ihres Götzen, Königs Dragon, und über Nacht passierte dort im Tempel einiges. Als sie am nächsten Morgen in den Tempel kamen, war ihr Götze auf dem Boden mit abgeschlagenem Kopf und abgeschlagenen Händen. Und sie merkten, irgendwas ist hier nicht ganz koscher. Zunehmend wurden auch noch Menschen krank, sie bekamen hässliche Beulen. Und so brachte man die Bundeslade von Stadt zu Stadt und überall, wo sie hinkam, verbreitete sie Angst und Schrecken. Die Menschen wurden krank, sie bekamen Beulen, starben. Und die Obersten der Philister berieten sich und sagten, wir müssen sie wieder zurückgeben. Der Gott Israels ist einfach zu mächtig. Wir müssen sie zurückgeben. Und das taten sie auch. Und sie kamen zuerst auf den Acker Beth Shemesh. Auch dort passierte leider etwas Unschönes. Mehr als 50.000 Israeliten, Männer starben, weil sie die Lade angesehen hatten. Und man brachte sie in das Haus Abinadabs. Man hat so den Eindruck, sie wollten endlich mal Ruhe haben, brachten sie dorthin. Der Sohn Abinadabs, Eliasa, wurde geheiligt, sie zu bewachen. Und so stand sie dort. Laut meiner Berechnung waren es 67 Jahre lang. Eine lange Zeit. Übrigens, Saul, während seiner ganzen Regierungszeit hat es nicht für nötig gehalten, sie zu holen, und er hat 40 Jahre regiert. So ist sie also dort gelandet bei Abinadab. Um diese Frage nochmal zu beantworten. In Vers 3 haben wir gelesen, dass sie die Lade auf einen neuen Wagen stellten. Und ich nehme hier an, dass dieser Wagen extra dafür gebaut wurde, weil die Betonung immer wieder auf neuen Wagen ist. Also David hat sich Gedanken gemacht über die Logistik. Wie können wir jetzt diese Lade nach Jerusalem bringen? Und man hat einen Wagen gebaut. Er hat sich mit Sicherheit auch Gedanken gemacht über die Route, wo man vielleicht gut lang gehen kann, vor allem mit so vielen Menschen. Die beiden Söhne Abinadabs, es gibt auch welche, die sagen, das waren die Enkelsöhne, sie lenken den Wagen. Wir sprechen über Wagen, eigentlich war es ja ein Ochsenkarren. Ahio ging vorne weg und Usa hinterher, haben wir gelesen. Jo, klingt erstmal nach einem Plan. David und die Gefolgschaft machten Musik und spielten allerlei Instrumente. Da passierte es. Der Wagen, der nicht unbedingt leicht zu lenken war. Wir haben gesagt, ein Ochsenkarren. Also dort, wo die Ochsen hingehen, da fährt auch der Wagen hin. Fing an zu wanken. Warum? Die Ochsen rutschten aus. Und die Lade des Herrn Zebaoth drohte vom Wagen zu fallen. Da griff Usa nach ihr und hielt sie fest, weil er ja hinter dem Wagen stand. Gott strafte Usa an Ort und Stelle. Er starb. Er war sofort mausetot. Wie schrecklich, oder? Im Vers 8 steht geschrieben, dass David aber ergrimmte. Auch er verstand nicht, warum Usa jetzt auf der Stelle sterben musste. Er war entsetzt und wahrscheinlich nicht nur er, die ganzen 30.000 Mann, die dabei waren. Ihr müsst euch vorstellen, die Parade war gerade so richtig im Gange. Man hat Musik gemacht, man hat gesungen und vielleicht war der eine oder andere Musiker gerade so richtig in seinem Element, so in seiner Lieblingspassage unterwegs. Die Musiker unter uns wissen vielleicht, wovon ich spreche. Und es war so lieblich, so schön, so alle haben sich gefreut und auf einmal dieser Aufschrei und alles wurde ruhig. Alle verstummten. Es verbreitete sich Angst und Schrecken. Was war passiert? Warum musste Usa hier sterben? Er hatte doch gute Absichten, oder? Ihr müsst euch vorstellen, die ganze Elite Israels war hier beteiligt. Aber Usa und Ahio, diese beiden Brüder, durften die heilige Bundeslade transportieren. Welch eine Ehre, aber auch Verantwortung zugleich. Wie viel Vertrauen hatte David in sie gelegt? Und jetzt passiert hier sowas? Wie tragisch, oder? Ich kenne es aus meinem Berufsleben, dass Transporte nicht immer gleich ankommen. Wir transportieren täglich sehr viele Betonfertigteile von A nach B über die Straße auf LKWs oder auch über die Gleise mit der Bahn. Und es kommt schon mal vor, dass die Ladung nicht richtig gesichert wurde oder sonstige Einflüsse dazu beigetragen haben, dass unsere Ware nicht ankommt. Aber das ist doch kein Vergleich zu dem, was hier passierte. Usa dachte wahrscheinlich, dass er besser war als der staubige Boden. Aber Gott, lieber Zuhörer, Gott ist heilig. Er ist vollkommen. Er ist rein. Er hatte Mose geboten, er hat ihn instruiert, wie man mit der Bundeslade umzugehen hatte, wie sie transportiert werden sollte. Sie durfte nur von den Leviten an den Tragestangen getragen werden. Deswegen durfte man sie auch nicht entfernen. Sie sollten immer dort bleiben. Sie sollte nicht auf einen Karren geladen werden und transportiert werden. Sie stand ja sonst im Allerheiligen. Und nur einmal im Jahr durfte der Hohepriester dort hinein, um Yom Kippur, um den Gnadenthron mit dem Blut der Opfertiere zu besprengen und um Vergebung zu flehen für sich und für das ganze Volk. Vielleicht denkt jemand von euch, Usa wusste es vielleicht nicht. Er hat es doch nur gut gemeint. Warum kommt hier so eine heftige Strafe auf ihn zu? Wir können ja Parallelen ziehen zu unserem Leben, habe ich festgestellt. Wie oft sagen wir, ach, das war ja nicht schlimm. Er hat es gut gemeint. Oder letztendlich heiligen die Mittel, der Grund heiligt die Mittel. Ja? Man kategoriert kleine Sünden und große Sünden irgendwo ein. Und manchmal deckt man kleine Sünden einfach zu und sagt, ach, ja, ist ja nicht so schlimm. Er wusste es nicht oder sie wusste es nicht. Aber nein, lieber Zuhörer, so nicht. Gott, er ist rein. Er ist heilig. Er ist vollkommen. Er ist gerecht vor allem und souverän. Usa war ein sündiger Mensch. Er missachtete Gottes Gebote und musste sterben. Wo Gott ist, da ist keine Sünde. Da ist keine Unreinheit. Als Jesus am Kreuz hing und die Sünden der ganzen Menschheit auf sich nahm, unsere Sünden, was tat Gott da? Er verließ seinen Sohn, denn da, wo Gott ist, da ist keine Sünde. David, er musste hier sein Vorhaben abbrechen, denn er fürchtete sich vor Gott, haben wir gelesen. Und er sagte, es klingt sogar etwas wehleidig, wie soll die Lade des Herrn zu mir kommen? Wie soll ich das schaffen? Sein Plan war gescheitert und er trug hierfür die Schuld. Ich bin mir sicher, dass er in den nächsten Tagen darüber gegrübelt hat, was er falsch gemacht hat. Und er ist zu der Erkenntnis gekommen, dass Gott heilig ist, dass er mächtig ist. Er hat verstanden, dass er die Gebote Gottes missachtet hatte, dass er nicht nach seinem Willen gefragt hatte, dass sie sich nicht gereinigt haben, um Gottes Gegenwart bei sich zu haben. Und die Bundeslade, sie verblieb 3 Monate im Hause Obed-Edoms. Und ihr müsst euch mal vorstellen, da ist gerade ein Mann gestorben, der die Bundeslade angefasst hat. Alle hatten irgendwie Angst und wussten nicht, wird Gott sie jetzt alle strafen? Was passiert weiter? Und man schiebt hier die Bundeslade bei dem Mann Obed-Edom ins Haus. Wie wird er sich gefühlt haben? Er wird Angst gehabt haben, keine Frage. Aber Gott segnete sein Haus, finden wir in den nächsten Versen geschrieben. Er segnete das Haus Obed-Edoms. Und als David es hörte, wusste er, er kann die Lade nach Jerusalem holen. Und er machte einen zweiten Versuch. Und wir lesen es uns aus 1. Chronik 15 in den Versen 12 bis 16. Ich wollte diese Verse lesen. 1. Chronik 15, 12 bis 16. Hier spricht David und sagte zu ihnen, ihr seid die Häupter der Väterhäuser unter den Leviten. So heiligt nun euch und eure Brüder, damit ihr die Lade des Herrn, des Gottes Israels, an den Ort heraufbringt, den ich ihr bereitet habe. Denn das erste Mal, als ihr nicht da wart, machte der Herr, unser Gott, einen Riss unter uns, weil wir ihn nicht suchten, wie es sich gebührt. So heiligten sich die Priester und Leviten, damit sie die Lade des Herrn, des Gottes Israels, heraufbrächten. Und die Kinder Levi trugen die Lade Gottes mit den Stangen daran auf ihren Schultern, wie Mose nach dem Wort des Herrn geboten hatte. David sagte zu den Obersten der Leviten, dass sie ihre Brüder zu Sängern bestellen sollten, mit Saitenspielen, mit Psaltern, Harfen und hellen Zimbeln, damit sie laut und mit Freuden singen und so weiter. David, er hat eine Lehre aus dem ersten Versuch gezogen. Er hat es verstanden, was er falsch gemacht hat. Und dieses Mal macht er es richtig. In 2. Samuel 6, ab Vers 13 steht weitergeschrieben, ich werde die Verse jetzt nicht vorlesen, aus Zeitgründen, steht weitergeschrieben, dass die Träger der Lade 6 Schritte machten. Sie machen 6 Schritte und dann brachten sie ein Opfer dar. Ein Stier oder ein Ochse wurde geopfert und ein fettes Schaf. Sie taten es, bevor sie den 7. Schritt machten, den vollkommenen Schritt. Und sie brachten Gott dieses Opfer dar als Zeichen der Reinigung. Sie wollten sich reinigen lassen. Sie wollten nach 3. Mose letztendlich Gottes Gnade damit erflehen oder bewirken und das Gott lieblich machen. Und David, er tanzte danach vor Freude mit aller Macht vor den Herrn, steht geschrieben. Und so brachten sie die Bundeslade mit Jauchzen und Posaunenschall hinauf nach Jerusalem. Sie stellten sie inmitten des Zeltes, das David vorbereitet hatte. und brachten und David brachte Brandopfer und Dankopfer dar. Als die Opfer beendet waren, segnete David das Volk im Namen des Herrn Zebaoth. Sie bekamen noch etwas zu essen mit, ein Stück Fleisch, ein Stück Brot und ein Stück Rosinenkuchen und wurden nach Hause entlassen. Und auch David machte sich auf den Weg nach Hause, nach diesem Ereignis. Und was ihm dort erwarten sollte, ist auch sehr interessant. Und wir lesen es uns aus 2. Samuel, in den Versen 2. Samuel 6, die Verse 20 bis 23. Als aber David zurückkam, um sein Haus zu grüßen, ging Michal, die Tochter Sauls, heraus David entgegen und sagte: Wie herrlich ist es heute der König von Israel gewesen, der sich heute vor den Mägden seiner Knechte entblößt hat, wie sich die losen Leute entblößen. David sagte zu Michal: Vor dem Herrn, der mich vor deinem Vater und vor seinem ganzen Haus erwählt und mir befohlen hat, Fürst zu sein über das Volk des Herrn, über Israel, vor dem Herrn will ich spielen und will noch geringer werden als so und will niedrig sein in meinen Augen. Aber bei den Mägden, von denen du geredet hast, will ich zu Ehren kommen. Und der Vers 23, aber Michal, Sauls Tochter, hatte kein Kind bis an den Tag ihres Todes. Nun, mit meinen Worten gesprochen, es war nicht so, wie er es erwartet hat oder wie wir Männer es auch von unseren Frauen oft erwarten, wenn wir nach Hause kommen. Die Tür geht auf, die Frau kommt uns entgegen, nimmt uns in die Arme, sagt uns, dass sie uns lieb hat, führt uns an den reich gedeckten Tisch, wo das Essen fertig ist. Ja, herrlich, oder? Aber so war es hier nicht. Mit unseren heutigen Worten gesprochen, David, du hast dich aber hier ganz schön zum Affen gemacht. Was fällt dir ein, so losgelöst vor den Bediensteten da zu tanzen? Zu dieser Unterschicht, zu diesen Sklavinnen? Du bist doch König. Du bist doch viel besser als diese. Und David sagte ihr, dass er bereit war, sich zu erniedrigen. Und dass er bei diesen Menschen zu Ehre gekommen ist. Sie war nicht bereit, sich zu erniedrigen, können wir hier feststellen. Und sie verachtete David und zahlte später auch, wie gesagt, den Preis dafür. Gott strafte sie. Wir können festhalten, dass David das Verlangen hatte, Gottes Gegenwart bei sich zu haben in Jerusalem. Und er konnte sein Ziel erreichen, weil er bereit war, sich zu erniedrigen. Er war bereit, sich reinigen zu lassen. Er war bereit, Gottes Gebote zu halten. Wie sieht es bei dir aus, lieber Zuhörer? Bist du auch bereit, dich reinigen zu lassen, klein zu sein? Hast du auch dieses Verlangen, das David hatte, Gottes Gegenwart zu haben? Heute würden wir sagen, Gemeinschaft? Oder freust du dich vielleicht auf den nächsten Lockdown, wo keine Präsenzgottesdienste stattfinden? Oder mit dem Livestream ist das ja auch so eine tolle Sache. Schaue ich mir mal an, wenn ich gerade mal Zeit finde. Wie gehst du damit um, lieber Zuhörer? Hast du noch dieses Verlangen, die Gemeinschaft mit den Kindern Gottes zu pflegen, mit Gott? Es gibt Menschen, die die Bundeslade für einen Mythos halten. Es gibt Menschen, die behaupten, sie sogar noch zu besitzen. Die Äthiopier. Sie soll in Aksum stehen. Es gibt so viele Filme über die Bundeslade. Selbst Indiana Jones hat sie schon gesucht. Wir finden in den Büchern der Makkabäer, dass Jeremia sie in den Berg, in einer Höhle versteckt hat. Aber für uns hat sie nicht diesen Wert mehr. Warum? Gottes Heilsplan ist in Erfüllung gegangen, lieber Zuhörer. Wir haben einen neuen Bund mit ihm. Er sandte uns seinen Sohn, Jesus Christus, der auf diese Welt kam, um uns zu reinigen, um uns zu dienen, um uns frei zu machen von unserer Schuld, von unserer Last. Er kam, damit wir leben können. Und als er am Kreuz hing und rief, es ist vollbracht, was geschah dann? Der Vorhang im Tempel vom Allerheiligen, er riss in zwei. Nicht von unten nach oben, sondern von oben nach unten. Gott selbst riss diesen Vorhang in zwei. Der Bund, der alte Bund war gebrochen und ein neuer Bund entstand. Bedeutet es dir etwas, lieber Zuhörer? Den Leuten damals war die Bundeslade so wertvoll. Wie sieht es bei dir mit Jesus aus? Ist er dir wertvoll? Wir brauchen heute kein Brandopfer mehr, denn Jesus hat uns den Weg zu seinem Vater im Himmel gebahnt. Denn er sagte über sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wir müssen dafür zu Jesus kommen, wenn du es noch nicht getan hast. Komm zu Jesus, bekenne deine Sünden, nimm ihn an und glaub an ihn. Und du kannst die Gemeinschaft Gottes erleben, vorher nicht. Er wird uns frei machen und reinigen, damit wir Gottes Gegenwart erleben können. Und ich freue mich, dass hier so viele Menschen unter uns sind, die genau das getan haben, die Jesus angenommen haben, die sich haben reinigen lassen und die hier sind, um Gemeinschaft zu haben. Wir wollen heute das heilige Abendmahl halten. Wir wollen uns daran erinnern, was Gott getan hat, was Jesus für uns getan hat. Wir wollen ihn dafür danken und ihn dafür loben und preisen und es uns wichtig machen, immer wieder neu. Gott die Ehre dafür. Amen. Wenn jemand noch ein Gebet hat, darf er es gerne sprechen. Wir stehen auf dazu.